Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Hallo, zum Büchermarkt begrüßt Sie heute Gisa Funk. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstagnachmittag. Wir bekommen es heute mit Geistern zu tun oder genauer gesagt mit Schattengestalten und Dämonen aus der Vergangenheit. Denn es spukt nicht nur in der Geistergeschichte von Laura Freudenthaler. Das ist eine junge Autorin aus Österreich, die als große Literaturhoffnung gilt. Nein, es spukt auch im Haus aus Stein, dem berühmtesten Buch der türkischen Schriftstellerin Asle Erdoğan. Die Situation für Schriftsteller und Journalisten in der Türkei, die ist bekanntlich schon etwas länger bedrohlich, vor allem seit dem sogenannten Putschversuch im Juni 2016. Seitdem geht die Regierung unter Staatspräsident Erdoğan mit äußerster Härte gegen Regimegegner vor. So auch gegen die 1967 geborene Schriftstellerin Asle Erdoğan, übrigens nicht verwandt mit dem türkischen Staatschef. Wie Zehntausende andere damals, so wurde auch sie gleich in den ersten Wochen nach dem Putschversuch 2016 verhaftet. Man warf der Autorin vor, dass sie für eine kurdische Zeitung gearbeitet hatte und so Terroristen unterstützen würde. Doch glücklicherweise kam Asle Erdoğan dann dank internationaler Proteste nach 132 Tagen aus dem Gefängnis frei. Und sie floh 2017 nach Deutschland, wo sie heute als politisch verfolgte Autorin lebt. Nun, 10 Jahre nach der Erstveröffentlichung, da erscheint ihr wohl wichtigstes Buch auf Deutsch, Das Haus aus Stein. Ein Buch, in dem Asle Erdoğan auch ihre eigenen Haft- und Gewalterfahrungen verarbeitet hat. Und Wolfgang Schneider stellt es vor.
Ist das Schreiben nicht die Kunst, in der Glut zu rühren, ohne sich dabei die Finger zu verbrennen? So fragt Asle Erdoğan an einer Stelle des Buches. In ihrem Fall muss man die Frage verneinen. Diese Autorin hält die Glut fest umschlossen in der Hand. Strategische Schmerzvermeidung ist nicht ihre Sache.
Die Personen in diesem Buch sind frei erfunden. Nur das Haus aus Stein ist echt. Nur die Hölle ist echt.
Die Schriftstellerin als Schmerzensfrau. Das ist das Rollenmodell für Asle Erdoğan. Endlose Qual, äußerste Verzweiflung, bodenloser Abgrund. Das ist die dunkle Melodie ihres Schreibens.
Der Mensch muss mit dem Körper schreiben, dem nackten, schutzlosen Körper.
So formuliert die Autorin ihre Poetologie. Und auch ihr deutscher Verlag erlaubt sich eine Extraportion Pathos, wenn er im Klappentext und in der Nachbemerkung zu »Das Haus aus Stein« das Martyrium zum literarischen Gütesiegel erhebt. Ob dieses Pathos trägt, dazu später. Haus und Stein. Der Buchtitel benennt zwei Grundwörter des Menschen. Stein ist bei Asle Erdoğan eine Chiffre für die Härte des Lebens, für die Gefangenschaft hinter dicken Mauern, für das Verstummen und die Gewalt. Der Stein zerschmettert menschliche Glieder. Reales Vorbild für das Haus aus Stein ist ein 5-stöckiges, palastartiges Gebäude in Istanbul, das nach seinem Erbauer im 19. Jahrhundert Sansarian Han genannt wird. Später wurde es von der Sicherheitspolizei übernommen und als Folterzentrum berüchtigt. Diesem erst 1990 geschlossenen Labyrinth des Schreckens, in dem auch der berühmte türkische Dichter Nazım Hikmet gefoltert wurde, widmet Asle Erdoğan ihren Text. Mit expressionistischer Kraft beschreibt die Ich-Erzählerin die verstörende Erfahrung, die Nächte in der engen Zelle mit der urinfleckigen Matratze zu verbringen, während die Geräusche im Hintergrund an den Horror eines Psychothrillers denken lassen.
Da knallen Absätze, Türen werden zugeschlagen. Irgendwo klingelt lange ein Telefon, doch niemand hebt ab. Ein Schrei ertönt, verkümmert zu einem Wimmern. Er klingt erneut. Dauert diesmal an, schwillt an wie eine Lawine, lässt dich an die Wand zurückweichen in tiefste Dunkelheit. Stammt er von einer Frau, einem Mann? Einem Menschen oder einem viel unschuldigeren Wesen?
Dieser Schrei gellt durch das ganze Buch. Die Szene wird 30 Seiten später noch einmal variiert, wie überhaupt Wiederholungen auch längerer Passagen den Text kennzeichnen. Dadurch wird sein lyrischer Charakter verstärkt. So wird er zum dunklen Gesang. Es geht nicht um einen äußerlichen Realismus des Gefängnisalltags, sondern um dessen Verheerungen in der Seele, die Zerstörung der Identität, des Gedächtnisses und des Zeitempfindens. Ganz bewusst enthalte ihr Buch den Lesern handzahme, zur Identifizierung einladende Charaktere sowie den Trost des erzählerischen Zusammenhangs vor, schreibt Asle Erdoğan im Vorwort. Diese programmatische Verweigerung des Erzählerischen kennt man auch von den ästhetischen Grundsatzdebatten um die Literatur des Holocaust. Aber bei allem Unsagbaren, das hier umkreist wird, gibt es bei Erdoğan doch einen Glauben an den Sinn des Schreibens. Worte, heißt es, können einen Stein in eine Melodie verwandeln. Die einzige Figur, die in diesem Schmerzensbuch halbwegs Umrisse bekommt, bleibt namenlos, wird nur A genannt. Es ist ein gebeugter Niemand, eine fortgewischte Existenz, ein Ausgestoßener, ein psychisch Kranker mit seinem irren Lachen. Sein Gesicht ist von einer Narbe zerrissen, der Schädel eingedrückt. Er kauert verwahrlost im Dreck vor dem Haus aus Stein. Ein ehemaliger Häftling, der auch nach seiner Entlassung nicht loskommt vom Ort seiner Folterung.
Die Jacke war ihm zu weit geworden. Die Hose rutschte ihm von den Hüften. Und die Arme und Beine, die er fast nicht mehr bewegen konnte, hingen aus der Kleidung wie verwelkte Blätter. Alle Straßen gehören ihm, doch er geht nirgendwo hin. Verharrte schwankend vor dem Haus aus Stein, wie ein langsam auf- und zuklappendes Augenlid.
Das sind beklemmende Bilder. Auch von einem verlorenen, geliebten Menschen ist immer wieder die Rede. Einem Mann, der als Engel mit gebrochenen Flügeln zu einem Leitmotiv des Textes wird. Ist er zu Tode geschunden worden oder verkörpert er gewissermaßen die Präexistenz von A? Für beide Lesarten gibt es Anhaltspunkte. Die Konturen lösen sich in dieser Prosa auf, wie in einem Albtraum, der zum realen Seinszustand geworden ist. Zu konturenlos ist allerdings oft auch das Pathos-Vokabular. Zu oft ergeht sich die Autorin in Formulierungen und Begriffen, die extreme existenzielle Erfahrungen wuchten sollen, aber schnell abnutzen oder schematisch wirken. Die Einsamkeit und das Nichts, das Dunkel und die Nacht. Die Bilder stürzen geradezu übereinander.
Ein von Unendlichkeit erfüllter Wind zerzauste die Haare. Auf dem Bauch kriechst du über herzgraue Steine, durch die leeren, kalten Korridore des Gedächtnisses. Wie ein Phantom mit Staub in den Augenhöhlen tastest du dich über Trümmer hinweg. An deinen Knochen hängt in Fetzen die Zeit. Klettert als nichts gewandert deine Wirbelsäule empor und deine Kinnladen schlagen aneinander.
Das ist eine Lyrik des Leidens, die vor Asle Erdoğans Anspruch eines radikal körperlichen Schreibens doch oft merkwürdig wolkig und umständlich wirkt, eher auf die tiefe Bedeutung als auf das physisch Konkrete zielend. Die reale Gewaltausübung im Foltergefängnis wird dagegen nur angedeutet, wenn einmal von Schlagstöcken die Rede ist oder von dem heißen Schmerz, den die Hiebe mit einer Gürtelschnalle verursachen. In der gewollten Unschärfe der Beschreibung repräsentiert das Haus aus Stein viele Orte, an denen Menschen inhaftiert und geschunden wurden, die ganze Vielfalt der Kerker und Lager auf dieser Welt. Irritierend ist darüber hinaus die metaphysische Dimension des Textes. Jenseits des Schmerzes gibt es für Erdoğan offenbar noch etwas anderes als das Nichts.
Dein Körper kann nicht mehr verletzt werden. Er zittert wie ein gespannter Bogen, wartet an den Toren der Welt auf das letzte Exil. Schließlich wird die Nacht zu Ende gehen und ein Morgen wird anbrechen, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat.
Sind solche Passagen bloße Trostphantasmen des in die äußerste Verzweiflung getriebenen Menschen? Auch die messianischen Bezüge deuten darauf hin, dass das Martyrium des Körpers ein, wie auch immer zu verstehendes, Erlösungsgeschehen in Gang setzen soll. Der Sterbende, der Engel mit den gebrochenen Flügeln, wird zur Christusgestalt und auch der im Wahnsinn versunkene A bekommt Erlöserattribute.
Wie ein mit den Sternen seiner eigenen Nacht gekrönter Gott nahm er die Mitschuld an der Existenz auf sich, nahm sämtliche Lügen der Erde und des Himmels auf sich, alle Verbrechen und alle Schreie.
Bei allem Respekt vor der Autorin, vor ihrem politischen Mut und ihrer bitteren Hafterfahrung 7 Jahre nach Erscheinen dieses Buches, solcher Mystik des Schmerzes lässt sich nur schwer folgen. Und es ist schwarzer Kitsch, wenn sich in einer anderen Passage Henker und Opfer umarmen und, wie es heißt, ihre Tränen vermischen. Dass Asle Erdogan viel bessere Prosa schreiben kann, zeigen die 5 Seiten, die in lakonischem Ton von der Verhaftung eines jugendlichen Taschendiebs erzählen. Vor allem aber zeigen es die gelungenen, einprägsamen Bilder des Leidens, des Seelenschmerzes und der Feindseligkeit der Welt, die Zwischenpassagen von formelhaftem Pathos immer wieder beeindrucken. Bilder wie das gehobelte Herz und das splitternde Kopfkissen meiner Nacht, wie die Wintersonne, die am Horizont glänzt wie ein Beil, und die Angst, die wie ein langer, spitzer Knochen im Bewusstsein steckt. Dieser Roman, der eher ein langes Prosagedicht ist, hinterlässt zwiespältige Eindrücke.
So lautet das Resümee von Wolfgang Schneider. Er besprach Das Haus aus Stein von Asle Erdogan. Aus dem Türkischen übersetzt hat das Buch Gerhard Meyer. Erschienen ist es im Münchner Penguin Verlag. 122 Seiten, 15 Euro. Lassen wir an dieser Stelle die düsteren Folterkeller der Türkei hinter uns und wenden uns einer jungen, 35-jährigen Autorin aus Österreich zu, deren Namen man sich merken sollte. Denn schon mit ihrem allerersten Roman »Die Königin schweigt«, da begeisterte Laura Freudenthaler die Kritiker. Schon darin spielten Gespenster aus der Vergangenheit eine große Rolle. Denn »Die Königin schweigt«, das war die Geschichte einer alten, gefühlsverstockten Bäuerin, die rückblickend noch einmal ihr Leben bilanzierte. Und um bittere Bilanzen, unverdaute Erlebnisse und unbesiegte Dämonen, darum geht's nun auch wieder im zweiten Roman von Laura Freudenthaler. Das sagt eigentlich auch schon der Titel, denn Freudenthalers neuer Roman, der heißt Geistergeschichte. Und wer hier eigentlich wem etwas vorspukt, das erzählt Ihnen jetzt Christel Wester.
Laura Freudenthalers Bücher sind schmal. 168 Seiten hat ihr neuer Roman, 200 hatte der vorige. Die österreichische Autorin ist keine epische Erzählerin, die in weitschweifigen Bögen komplexe Handlungsstränge ausfabuliert. Laura Freudenthaler konzentriert sich auf das innere Erleben ihrer Figuren. Mit meist kurzen, beinahe spröden Sätzen erzeugt sie beklemmende Stimmungen, die sich beim Lesen förmlich übertragen. Im Zentrum ihrer Erzählungen stehen Frauen, so auch in ihrem Roman Geistergeschichte.
Anne hört, wie die Wohnungstür aufgesperrt und geöffnet wird, behutsam wieder geschlossen. Langsam wird die Klinke nach oben bewegt. Thomas bückt sich. Seine Jacke verrät ihn, das Geräusch des Stoffes. Er geht auf Socken in die Küche. Der Boden knarrt. Die Schwelle zwischen Vorzimmer und Küche erzeugt einen eigenen Laut, als würde etwas auseinanderbrechen.
Auseinanderzubrechen scheint auch die Beziehung zwischen Anne und Thomas. Die beiden sind um die 50 und seit 20 Jahren ein Paar. Anders als ihr Debütroman »Die Königin schweigt«, der in einer dörflich-bäuerlichen Gesellschaft spielt und bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs zurückreicht, ist Geistergeschichte im Kulturbürgertum einer Großstadt angesiedelt, in der man Wien zu erkennen glaubt. Anne ist Pianistin und unterrichtet als Klavierlehrerin an einer Musikschule. Thomas arbeitet in der Filmbranche. Was er genau macht, erfährt man nicht. Er kuratiert Festivals, arbeitet an Drehbüchern und ist oft bis spätabends unterwegs. Manchmal sehen sich die beiden Ehepartner tagelang nicht, weil Thomas häufig nach Hause kommt, wenn Anne schon im Bett liegt und frühmorgens wieder geht, bevor sie aufsteht. Er nächtigt auf der Couch in seinem Arbeitszimmer. Man lebt nebeneinander her. Geistergeschichte ist ein Beziehungsroman, der von einer schleichenden Entfremdung erzählt. Ob Anne bei der Eröffnung von Thomas' Filmfestival gestern gewesen sei, fragt ein Musikerkollege sie einmal. Und ihre Antwort ist bezeichnend.
Anne verneint, seit Jahren nicht mehr. Das ist seine Arbeit, sagt sie. Was soll ich dort? Der Fagottkollege nickt.
Ein in die Jahre gekommenes Paar, das sich auseinandergelebt hat. Das mag als Romanidee auf den ersten Blick nicht besonders originell erscheinen. Doch wie immer in der Literatur kommt es darauf an, wie davon erzählt wird. Laura Freudenthaler wählt eine Perspektive, in der sie Innensicht und Außensicht auf irritierende Weise miteinander verschränkt. Die Hauptfigur ihres Romans ist Anne. Ihr schaut man in ihrem Alltag zu und rückt ihr dabei ganz nah auf die Pelle, sieht beinahe jedes Härchen, das sich aufstellt, wenn sie Gänsehaut bekommt. Und man schaut als Leser auch in Annes Kopf, erfährt ihre Gedanken, Träume, Fantasien, Ängste. Gleichzeitig kommt man sich dabei vor, als ob man Freudenthalers Heldin unter einer Glasglocke beobachten würde. Diese Erzählperspektive offenbart intime Nähe und schafft doch gleichzeitig auch kritische Distanz. Entsprechend ist man bei der Lektüre ständig hin und her gerissen, zwischen Empathie und Unverständnis für Anne. Die scheint zwar unter der Entfremdung von Thomas zu leiden, aber sie begegnet ihm mit einer Teilnahmslosigkeit, die den Entfremdungsprozess weiter vorantreibt. Anne zieht sich zurück in ihre eigene Welt und die wird zunehmend unheimlich.
An das Huschen aus den Augenwinkeln hat sie sich gewöhnt. Manchmal erschrickt sie trotzdem, wenn in dem Moment, da sie den Mantel aufhängt, etwas durch die offene Tür ins Wohnzimmer verschwindet.
Anne lebt mit Geistern, in ihrem Kopf spukt es.
Sie öffnet die Zimmertür und weiß, das Mädchen ist im selben Moment davongehuscht, ins Dunkel. Von wo aus es beobachtet, wie Anne ins Vorzimmer geht.
Das Mädchen, so nennt Anne die vermeintliche Geliebte ihres Mannes, denn sie verdächtigt ihn, fremd zu gehen. Ihr Verdacht kommt einem zunächst auch plausibel vor. Doch als Anne das sogenannte Mädchen ständig durch die Wohnung huschen sieht, kommen langsam Zweifel auf. Nach und nach beginnt Anne, Thomas' Affäre bis in kleinste Details zu imaginieren. Gleichzeitig löst sich ihre eigene Alltagsstruktur auf. Denn Anne hat sich ein sogenanntes Freijahr von der Musikschule genommen. Eigentlich, um ein musikpädagogisches Lehrbuch zu schreiben und sich intensiver dem eigenen Klavierspiel zu widmen. Doch ihre Hände gehorchen ihr nicht mehr.
Ihre Finger sind ertaubt. Sie dreht die linke Handfläche zu sich und drückt den Nagel des Daumens in die Kuppe des Zeigefingers, bis der Schmerz sticht.
Laura Freudenthaler erzählt fragmentarisch in kurzen Kapiteln, die zwischen einer und drei Seiten lang sind. Erinnerung und Gegenwart, Einbildung und Wirklichkeit fließen dabei ständig ineinander, sind kaum noch zu unterscheiden. Geisterstunde wird zum Protokoll einer Identitätskrise. Vermutlich leidet Anne unter einer Depression, die von Verletzungen herrührt, die sie immer verdrängt hat. Man erfährt davon nur am Rande, denn die Autorin arbeitet mit Aussparungen und Andeutungen. Nie buchstabiert sie im Roman genau aus, was ihrer Heldin Anne einst passiert ist, sondern man ist als Leser angewiesen auf eigene Wahrnehmungen und Deutungen, die, wie wir alle wissen, trügerisch sein können. So führt Laura Freudenthaler mit erzählerischer Raffinesse nicht nur ihre Protagonistin, sondern auch ihre Leser auf unsicheres Terrain, das Fragen aufwirft nach den Grenzen von menschlicher Nähe und Distanz. Geistergeschichte ist letztlich ein Roman über Fremdheitsgefühle, die sich auftun können, wenn gewohnte Alltagsstrukturen wegfallen und man plötzlich Dinge wahrnimmt, die man sonst nicht bemerkt hat. Und die junge Autorin erfasst in ihrem zweiten Roman sehr gut, wie ein sensibler Charakter in einer solchen Situation in eine gefährliche innere Einsamkeit abdriftet.
Das meint Christel Wester über Geistergeschichte von Laura Freudenthaler. Dieser zweite Roman der österreichischen Senkrechtstarterin, der wurde übrigens gerade mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet. Und besonders darüber gefreut haben sich sicherlich die Mitarbeiter des Grazer Droschel Verlags. Dort nämlich wurde die Geistergeschichte publiziert. 168 Seiten, 20 Euro. Und kurz vor Schluss der Sendung hier noch eine traurige Mitteilung. Denn erst heute wurde in der deutschen Presse bekannt, dass gestern der belgische Autor François Weergans gestorben ist. Weergans, 1941 in Brüssel geboren, war auch ein Drehbuchautor und Filmemacher. Literarisch trat er vor allem mit autobiografischen Büchern in Erscheinung und darin beschäftigte sich Weergans wiederholt mit seiner Herkunft. So auch in seinem Buch »Drei Tage mit meiner Mutter«, für das der Belgier 2005 den Prix Goncourt erhielt, den wichtigsten Literaturpreis in Frankreich. Bekannter hier in Deutschland ist sein Titel Franz und François, in dem Weergans die konfliktreiche Beziehung zu seinem Vater reflektierte. Und mit diesem Hinweis verabschiedet sich hier im Studio Gisa Funk. Machen Sie es gut.